Are You In Love? So heißt das kommende Album von Basha. Are You In Love? Warte nochmal. Ich war mit der Stimme oben. Ich mache es nochmal in der Geschichte der Woche. Are You In Love? So heißt das kommende Album von Bash Bulat aus Kanada. Das Album kommt erst Ende März. Wir hören schon mal vorab bei Deutschlandfunk Kultur Your Girl.
Krass, ey. Nicht schlecht für einen Arzt.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen bei Plus Eins. Wir wünschen Ihnen ein hoffentlich gesundes und glückliches 2021. Und auch in diesem Jahr haben wir wieder tolle Menschen hier, wobei das diesmal heute vielleicht ein bisschen schiefgelaufen wäre um ein Haar. Ich schrieb per Messenger, hallo Lisa, für diese Sendung, diesen Podcast Plus Eins bei Deutschlandfunk Kultur, da würde ich dich gern einladen. Und da kam zurück, what? Ich dachte, du wärst Arzt. Dann kam aber zurück, okay, können wir gerne machen. Danke, dass du gekommen bist, Lisa Bassange.
Ich freue mich.
Wir haben vor ein paar Jahren zusammen Abi gemacht, so erklärt sich vielleicht eine größere Lücke, eine größere Distanz, wo wir nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt meines Lebens Arzt werden, muss ich sagen, aber während ich voller Enthusiasmus kein Medizin studiert habe, habe ich immer wieder mal, muss ich zugeben, auch ein bisschen mit dir angegeben, weil du hast nach der Schule, ja, dir schon auch einen Namen als Sängerin gemacht und ich konnte Leuten erzählen, ja, also diese Lisa Bassange, die kenne ich, die Megatone ist ja nur ein Projekt von ihr, Nylon gab es, Lisa Bassange Trio, es gibt verschiedene Varianten, du machst viele verschiedene Genres, bedienst viele verschiedene Genres, auch Genre-Mix und seit kürzerer Zeit machst du auch Musik für Kinder, du hast selber drei Kinder, wie alt sind die nochmal?
Ja, ich habe drei Töchter, die sind 17, 14 und 3.
Also als wir uns tatsächlich das letzte Mal ausführlicher und regelmäßiger gesehen haben, da warst du ungefähr so alt wie deine Tochter heute.
Das stimmt.
Deine Älteste.
Ja.
Also wir haben ein bisschen was aufzuholen. Ich würde gerne mehr erfahren über dein Leben als Musikerin, als Künstlerin, vielleicht darf ich sagen als Mensch und Mutter und das ist auch ein Blick in die Zukunft als Hausmeisterin.
Ja, das ist die witzigste von diesen ganzen Entwicklungen auf jeden Fall. Können wir gerne noch drauf zurückkommen.
In unserer Geschichte der Woche geht es um Liebe auf den ersten Blick. Dafür begeben wir uns auf eine Insel im Mittelmeer. Wir erfahren, was sich aus so einer Liebe alles entwickeln kann.
Für mich war jedenfalls klar, dass ich dem Marco in der Taverne helfen werde. Und dass ich dann Toiletten putzen musste oder auch in der Küche arbeiten. Da habe ich keine unangenehmen Gedanken verschwendet. Das war selbstverständlich für mich.
Was war denn dann diese Superlative hier? Was war denn diese?
Nur die Liebe. Nur die Liebe.
Nur die Liebe. Das ist Gisela aus Frankfurt und die Geschichte ihrer Liebe, die hören wir hier später in der Geschichte der Woche. Die Sängerin Lisa Bassange ist hier bei Plus Eins. Unsere Verbindung, wir waren zusammen auf einer Schule und ich habe tatsächlich eine sehr bildliche Erinnerung an dich. Bei der Abiturfeier, da standen wir zufällig nebeneinander. Du kannst dich vielleicht erinnern an den Tag, an diese Übergabe von den Zeugnissen. Viel mehr war ja dann nicht. Dann hat nochmal irgendwie der Chor gesungen und ciao.
Ich erinnere mich gut.
Ja. Und was war damals dein Gefühl? War das, danke für 10 Jahre Mathe, ich gehe jetzt singen? Oder war das, schade, Schule vorbei? Wie bist du aufgebrochen?
Also genau, erstmal noch eine lustige Geschichte zu dieser Abiturfeier, weil ich nämlich, meine Mutter saß neben mir und als du, Utz, nach vorne gelaufen bist, um dein Abiturzeugnis abzuholen, hat meine Mutter mich so angestoßen, wie sie es immer so macht mit ihrem Ellbogen, also ein ziemlich nerviges so anstoßen und meinte so, der sieht doch gut aus, also der sieht doch gut aus. Hat mich dann immer so hingenatscht in deine Richtung.
Ja, das hast du mir an dem Tag erzählt, da wusste ich nicht, auf welcher Klaviatur verschämt ich reagieren soll.
Genau. Was da für mich losging, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt schon alleine gewohnt damals, ne, als ich Abitur gemacht habe mit 18, 19 und eigentlich ja, fing dann so ein neues Leben für mich an. Ich wusste da schon, dass ich Musik studieren will und habe mich da schon sehr angestrengt, um diese Aufnahmeprüfung zu bestehen und habe dann dieses Musikziel sehr verfolgt und nebenher gekellnert.
Das war für dich schon ganz früh klar. Ich kann mich daran erinnern, dass du schon ganz früh wusstest, dass du das machen willst. Auf deiner Website, ich habe nochmal nachgeguckt, auf deiner Website steht das auch, da steht drauf, Lisa Bassange entdeckte mit 16 Jahren ihre Liebe zum Gesang und zur Musik. Und dann steht da aber noch weiter, als verlässliche Lebenshilfe. Über diese Formulierung bin ich so ein bisschen gestolpert.
Ach so, ja, das hatte ich mir mal so überlegt, weil das eben als Formulierung, weil ich finde so die Irrungen und Wirrungen der Pubertät, die sind ja eh schon sehr schwer zu ertragen, Und für mich war die Musik war ein absoluter Katalysator. Also dieses nicht nur das Musikmachen selber, sondern auch das dann auf einer Bühne zu stehen und sich zu zeigen. Das hat mir unheimlich geholfen, einfach in dieser ganz sehr verwirrten Pubertätszeit. Und ich hatte schon sehr früh alle möglichen Sachen ausprobiert und also auch mit Drogen rumprobiert und weiß ich was alles und so. Und es war immer sehr, also ich habe so ein Gefühl gehabt, dass die Musik mich schon so ein bisschen gerettet hat da raus aus und mir so eine Richtung gegeben hat, die ich vorher nicht hatte.
Das klingt jetzt so wie Halt, Orientierung.
Ja, Halt, Orientierung, genau. Die meisten Leute haben doch eigentlich ja so unsichere Zeiten in diesem Alter. Und ich hatte das Gefühl, ich brauch das. Und es hat mir Trost und Halt gegeben, die
Musik.
Du hast
einen großen Drang gehabt, auch früh rauszuziehen. Glaube ich, bist du mit 17 zu Hause ausgezogen, oder?
Genau, ich bin früh zu Hause raus. Hab dann kurz mit, also auch absurd, eigentlich mit einem Lehrer von unserer Schule zusammengewohnt.
Schöne Grüße, ohne Namen.
Und das ist aber spektakulär gescheitert. Der hatte gerade seine Frau verloren, auch traurigerweise, und war mit zwei Kindern in einer sehr schönen großen Wohnung in Charlottenburg.
Du hast da nur gewohnt, nur um das mal ganz kurz einzuordnen.
Ja, um Gottes Willen, da war nichts, da lief nichts, ne? Wie man so schön sagt. Nee, aber der hat halt eine Mitbewohnerin gesucht, die eben auch noch ein bisschen näher an den Kindern dran ist. Der hatte irgendwie Kinder im Alter von 12 und 6. Und ich war aber natürlich völlig also unbeleckt in Sachen Haushalt und auch Kinderbetreuung oder sowas lag mir in dem Alter noch gar nicht. Und deswegen war ich dann eher so ein Party-People, die bei diesem Witwer da einzog. Und es ging natürlich also spektakulär nach hinten los. Ich bin dann nach 3 Monaten dann in meine erste WG gezogen, auch in Charlottenburg und von da aus dann weiter nach Kreuzberg.
Und mit dem Singen, das hat ein bisschen Anlauf gebraucht, aber es hat geklappt bei dir. Gab es eigentlich einen Plan B für irgendwie Fall X?
Darüber habe ich mir eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht. Also mein Plan B oder eigentlich war mein Plan ursprünglich auch Journalismus zu studieren. Ich hatte mich dann auch mal so an mir immer die Aufnahmebedingungen an dieser Henry-Nannen-Schule dann angeguckt und habe dann so immer so hin und her überlegt, ob ich das machen soll. Und dann hat mich das dann irgendwie geängstigt, diese enormen schriftlichen Aufgaben, die man da erfüllen musste. Also manchmal denke ich auch, vielleicht war Musik auch so ein bisschen der leichtere Weg, aber für mich auf jeden Fall der richtige.
Du hattest aber auch so ein bisschen kulturellen Background, ne? Deine Mutter war, glaube ich, eigentlich Hebamme und hatte dann aber auch ein Café in der Akademie der Künste.
Genau.
Wo du auch, glaube ich, so nebenher so Künstler andauernd kennenlernen konntest. Dein Vater hatte auch was mit Kunst zu tun, aber da war nicht so viel Kontakt.
Na, mein Vater, der ist Architekt der ist einfach nur der Sohn einer Galeristin. Hier in Berlin bekannt, die Galerie Bassange die haben früher so mit Klee und Picasso und sowas gehandelt. Jetzt sind es eher so alte Schriften. Meine Mutter hatte dann ein Café in der Akademie der Künste und da gab es dann die Filmfestspiele damals und alle möglichen Free-Jazz-Tage und so. Und das ist schon öfter passiert, dass ich da mit irgendwelchen Jim Jarmusch und so zusammen an der Bar
eine Milch getrunken hast.
Ja, ich habe da gekellnert eben früher auch. Ne? Genau.
Es gibt jetzt einen aktuellen beruflichen Plan B, den musst du so ein bisschen erklären. Der hat was damit zu tun, dass du ursprünglich aus Zehlendorf kommst und den geheimen Wunsch hattest, jetzt nach langen Jahren in Kreuzberg hier, im Bezirk, der eher in der Stadtmitte liegt, wieder ins eher beschauliche, ein bisschen auch betuchtere, schönere Zehlendorf zurückzukehren.
Ja, genau. Also ich lebe ja schon seit 1995 in Kreuzberg und eigentlich hatte ich... Also dann habe ich, ich glaube 2003 bin ich das erste Mal Mutter geworden und seitdem hatte ich eigentlich immer den Wunsch, wieder so ein bisschen in ruhigere Gefilde zurückzukehren. Aber das hat sich nie ergeben so richtig und das keimte nur immer mal wieder so auf, dann habe ich es aber wieder gut sein lassen und bin dann auch wieder gut klargekommen in Kreuzberg und ich bin ja da auch gut angebunden mit Freunden und Schule von den Kindern und was auch immer, aber jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist es bei mir halt nochmal so besonders virulent irgendwie hochgekommen, virulent, Corona und so. Da hatte sich meine Mutter den Fuß gebrochen letztens und ich fuhr sie besuchen in Nikolassee und fuhr an diesen ganzen Villen da vorbei und dachte, oh, es ist schön, hier irgendwie nochmal zu wohnen und mit so einem Garten und das wäre so toll für die Kinder, aber das könnte ich mir ja nie leisten und okay, ja, ich muss mich einfach von dem Gedanken verabschieden. Und dann da kam mir so dieser Gedanke, ja, eine Hausmeisterstelle, das wäre doch irgendwie was gut klappen könnte. Weil da, ja, das wäre das Einzige eigentlich, die einzige Möglichkeit. Fahr nach Hause, erzähl es meinem Mann irgendwie, ach ja, eine Hausmeisterstelle wäre doch nett. Dann lassen wir es erstmal wieder so ruhen. Und 3 Tage später laufen wir durch Kreuzberg und treffen so einen alten Kumpel. Und er so, ey, habt ihr nicht Bock auf eine Hausmeisterstelle? Also ich dachte, ey, wirklich, ich fall vom Glauben ab. Und seine Frau hatte das dann eben, die hatte eben gesagt, ja, dass wir so gut dafür geeignet wären. Und,
warum seid ihr guter Hausmeister?
Ich glaube, die mag uns einfach und hätte gerne, dass wir bei denen in der Nähe wohnen. Die sind auch zurück nach Zehlendorf gezogen.
So, und das ist jetzt ein schickes Haus in Wassernähe und da gibt es jetzt so diese Hausmeisterwohnung mit der Hausmeisterstelle kombiniert und das wollt ihr jetzt machen. Und,
genau.
Es hat auch schon geklappt, ne?
Es hat geklappt. Wir haben das Ding, also genau, haben jetzt gerade den Mietvertrag unterschrieben und jetzt ziehen wir dahin.
Und die Formulierung in der Bewerbung, das hast du mir schon erzählt, handwerklich nicht unbegabt. Ja, aber was machst du denn, wenn dann die Frau Schröder vor der Tür schreit und sagt, Frau Bassange, bei mir piept die Heizung. Kommen Sie mal.
Die Sache ist ja, wir haben ja diesen Job in einem Segelclub. Das heißt, wir sind die einzigen Leute, die da sind.
Die sind alle auf dem Wasser.
Die anderen sind alle auf dem Wasser und genau, im Winter ist da eh nichts los. Das Einzige, was wir machen müssen, ist putzen und ein bisschen den Rasen mähen und so. Also es ist wirklich moderate Arbeit, die auch handwerklich unbegabte Leute nicht wirklich überfordert. So, man muss halt schon ran, ne? Aber trotzdem kann man sich da, glaube ich, eine schöne Zeit machen.
Ich bin begeistert von diesem Hausmeisterkonzept. Fast ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also wenn da mal was frei wird, kannst du mir Bescheid sagen. Und ich bin auch sehr gespannt, was da passiert in deinem Leben als Hausmeisterin.
Oh ja, da komme ich dann wieder und erzähle dir von den mit dem Lineal ausgemessenen Rasenkanten.
Schön, dass du da bist, Lisa. Lisa, diese Sache mit dem Hausmeisterjob, du ziehst ja mit deiner Familie in den Bezirk zurück, in den du groß geworden bist. Mhm. Was zieht dich besonders daran an? Ist es wirklich diese Naturnähe, dieses Beschauliche?
Ja, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, also ich liebe Berlin ja sehr. Ich bin eigentlich auch immer in Berlin geblieben und habe mich eigentlich auch nicht wirklich gelangweilt hier. Aber genau, dieses Grüne und die Havel, die Fauninsel, Glienicke, das sind einfach so Gegenden, die ich unheimlich mag. Also ich finde die Landschaft einfach wahnsinnig schön und deswegen bin ich wirklich, wirklich glücklich, dass sich mir diese Chance bietet. Also es ist echt, echt tierisch.
Mhm. Es gibt noch eine Parallele, nicht nur, dass du in die alte Gegend zurückziehst, auch irgendwie, wenn man auf deine Familienkonstellation guckt, dann ist da auch was eine gewisse Ähnlichkeit festzustellen. Du hast 2 ältere Töchter, 17 und 14 und eine jüngere 3, hast du schon erzählt. Mhm. Die Älteren sind von einem anderen Vater als die Jüngere und das ist so ungefähr die Konstellation, in der du groß geworden bist. Vielleicht nur so als kleiner Rückblick, du warst damals die Jüngere, da denkt man sofort, okay, warst du jetzt so ein Nesthäkchen, wie war das bei dir damals?
Ja, lustig, genau. Meine Mutter hat auch 2 Kinder mitgebracht in ihre Ehe mit meinem Vater und dann haben die mich gekriegt, sich aber dann auch gleich wieder getrennt. Und genau, meine Mutter hatte dann eben 3 Töchter, alleinerziehend und letztendlich ist bei mir die Konstellation ganz ähnlich. Ich habe auch 2 Kinder aus einer ersten Beziehung und dann meinen jetzigen Mann kennengelernt und mit dem noch eine kleine Tochter bekommen. Aber glücklicherweise sind wir ein ziemlich solides Paar und da bin ich sehr froh drüber. Das hat auch so ein bisschen so einen heilsamen Effekt auf meine Vergangenheit und auf den Blick auf meine Vergangenheit, so, weil ich einfach merke, so, es geht auch, es kann auch gut klappen.
Mhm. Ja, glaubst du, dass es einfach so auch gekommen ist oder glaubst du da an sowas? Naja, an so einem selbstheilenden Weg, den man da geht.
Naja, ich glaube, dass man schon durch ganz schön viel Matsch und Pampe muss, um dann irgendwann vielleicht dahin zu kommen, dass man versteht, was gut für einen ist. Und ich habe sehr viele destruktive und krasse Beziehungen gehabt, bevor ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und ich glaube, dass, ja, dieses, also ich war immer mit sehr schwierigen Männern auch zusammen davor und so. Und ich glaube, dieses ganze Ding, dass ich mir dann jemand gesucht habe, der einfach nett ist und gut für mich ist und wo ich einfach sagen kann, ich liebe den und alles und trotzdem ist da jetzt nicht die ganze Zeit Drama und Streit. Mhm. Das war, glaube ich, ein ziemlich langer Weg.
Der in dir erstmal statt, für dich gehen musstest.
Genau, den ich erstmal so richtig durch ein bisschen Selbstanalyse und Arbeit auch an mir und so, den ich dann beschreiten konnte. So.
Gab es da irgendwelche Schlüsselmomente, die dir das gesagt haben, dass es sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen? Oder hat das sich einfach so in dir weiterentwickelt? Ist das einfach weiter in dir gewachsen?
Ich glaube, ich habe mich halt selber schon einfach dann, also ich glaube, die Veränderung hat in mir stattgefunden. Und dann habe ich einfach mich öffnen können für die guten Sachen, die mir dann widerfahren sind. So. Also es klingt jetzt so ein bisschen so, aber irgendwie doch
war's. Das klingt eigentlich nach Leben, finde ich.
Ja.
Aber ich kenne das, also wenn Beziehungen schwierig sind, dann sind sie ja manchmal auch intensiv. Und dieses Intensive, das nervt kolossal und macht einen auch richtig fertig mitunter. Ja. Aber das ist auch irgendwie sowas, ist auch ein Treibstoff.
Genau, und ich glaube, genau in diese Falle bin ich halt sehr viel und oft getappt auch, dass ich eben gedacht habe, ich brauche Drama und Stress zum Leben. Und ich muss mich wahnsinnig anstrengen und unheimlich viel Stress einfach aushalten. Damit ich überhaupt, also damit diese Beziehung überhaupt, also da, dass das dann halt Liebe ist. So
ja, ungefähr, Relevanz, ne? Durch Diskrepanz.
Genau. Und ich glaube, das habe ich, den Fehler habe ich echt oft gemacht. Also und nicht zu knapp. Und dass es eben auch ohne Stress geht, das habe ich halt dann the hard way gelernt.
Und gibt es aber dann doch auch Momente, ihr seid ja jetzt auch schon seit 6 Jahren zusammen, glaube ich, ne?
Ja.
Wo du einfach so auf dem Sofa sitzt und denkst, ist ja so ruhig hier. Hier passiert ja gerade nichts, oder?
Irgendwie nee, eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich genieße echt jeden Augenblick gerade. Doch, das ist nicht langweilig.
Und dieser Schritt, ich meine, jetzt nochmal eine Tochter zu kriegen, nachdem deine anderen schon so groß sind, das zeugt ja auch von einer großen Zuversicht, würde ich jetzt mal so dich fragen, sagen.
Ja.
Weil du hattest ja auch mitunter eine harte Zeit, auch musstest ja quasi zwischendurch allein erziehen und das als freie Künstlerin so.
Ja.
Also da hast du dich ja jetzt ganz schön bewusst auch auf was eingelassen.
Genau, und das hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es eine zuverlässige und stabile Beziehung ist. So, sonst hätte ich mich dagegen entschlossen, nochmal Mutter zu werden, weil es einfach sau anstrengend ist, wenn man es alleine machen muss.
Da hat man beim Zuhören bestimmt jetzt den Impuls zu sagen, oh, die ist angekommen. Ist das ein Label, was du zulässt?
Ja, dieses Ankommen, ne? Es ist, lustigerweise ist das eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, also auch in Interviews, wenn ich über meine Musik rede oder so. Und also ich lese das dann immer ganz oft, ist sie jetzt angekommen? Sie scheint angekommen.
Und dann fragst du dich, ist sie es?
Dann frage ich mich mal, ist sie jetzt angekommen? Und dann denke ich mir, naja, eigentlich, also wenn man irgendwo angekommen ist, dann bedeutet das ja auch einen Stillstand. Und von daher würde ich sagen, nee, ich bin eigentlich noch nirgendwo angekommen, sondern ich bin froh darüber, mich immer zu bewegen noch und einfach weiterzukommen irgendwie im Leben und hinzublicken auf etwas oder ein Ziel zu haben oder Vorhaben zu haben. Ich glaube, das letztendlich ist das eigentlich das, das ist ja auch das Schöne am Leben, dass es eben weitergeht noch. Mhm. Und dieses Ankommen, ja, und dieser Stillstand, das kommt vielleicht später, wenn ich ganz, ganz alt bin.
Also, das war ja jetzt kein Abiturientengespräch.
Ja, also ich weiß, dass wir uns das erste Mal, als wir uns nach dem Abi getroffen haben, war das erste Gespräch, was wir geführt haben, war über deine Tochter, deine große Tochter, die damals gerade auf die Welt gekommen war, wo ich auch so dachte, Alter, der ist ja schon Vater, gibt's ja nicht.
Mhm.
Das war auf irgendeiner Hinterhofparty in der Gneisenaustraße. Und genau, das war dann auch schon kein Abiturientengespräch mehr.
Es geht dann schnell.
Genau, wir sind sehr schnell erwachsen geworden. Die Zeiten waren hart, wir mussten.
Ich bin Micha, 36 und hatte Glück. Seit kurzem habe ich eine Freundin und als ich zuletzt an mein Auto steigen wollte, stand in den Staub der Fahrertür mit den Fingern reingeschrieben Kuss. Ich schickte ihr ein Foto davon und bedankte mich für die freundliche Botschaft. Ein paar Tage später parkte ich nachts mein Auto im absoluten Halteverbot halb auf dem Gehweg und als ich nachts zurück zum Auto taumelte, hing im Türgriff der gleichen Fahrerseite eine rote Rose. Und ich dachte, Moment mal, die weiß doch gar nicht, dass ich hier bin. Warum kriege ich jetzt noch eine Liebesbotschaft? Und habe sie wieder per Nachricht danach gefragt. Es stellte sich heraus, es war gar nicht sie, die Kuss in meine Autotür geschrieben hatte. Und so kam ich in Zweifeln. Habe ich eine heimliche Verehrerin? Oder ist es vielleicht genau wie bei der Broken Window Theorie, wo wenn ein Fenster eingeworfen ist, noch weitere hinzukommen, dass wenn irgendwo eine Liebesbotschaft geschrieben ist, sich eine weitere dazugesellt. Ich dachte mir, wow, wahrscheinlich ist es genau das. Da wo die Liebe ist, kommt noch mehr Liebe hin. Und so fahre ich jetzt mit meinem Auto und der Rose im Knopfloch Tag ein, Tag aus durch die Stadt und freue mich über mein Glück.
Plus 1. Die Antwort.
Die Ausgangslage für unsere Frage heute: Es gibt selbst in diesen schwierigen und wirklich entbehrungsreichen Zeiten trotzdem auch Dinge, die neben all dem sonstigen Mist ja vielleicht schon auch ein bisschen positiv sind. Lisa, was hast du festgestellt? An welcher Stelle hatte diese Pandemie für dich ganz persönlich auch so Nebeneffekte, die dir vielleicht eigentlich ganz willkommen waren?
Na, also auf mich hat es schon einen sehr entschleunigenden Effekt. Ich habe gemerkt, dass mein Leben, also ohne Pandemie, doch sehr hektisch auch teilweise verläuft. Ne? Ich habe halt 3 Kinder, die irgendwie betreut werden, und Familie. Und gleichzeitig aber auch bin ich Musikerin und Sängerin und fahre halt sehr viel auf Tour und bin sehr viel unterwegs normalerweise und mach Konzerte. Und dieses Ganze alles unter einen Hut zu kriegen, ich habe das immer irgendwie so geschafft und es ging auch gut und war auch einerseits eine Bereicherung, aber andererseits habe ich dann auch gemerkt, jetzt, wo so viel abgesagt wurde, hat mir das auch so eine gewisse Ruhe gebracht. Und ich habe mich damit irgendwie ganz gut arrangieren können, einfach mal die Füße hochzulegen.
Also es gab einfach die konkrete Situation, dass du irgendwie einen Anruf bekommen hast, hast gehört, die Portugal-Tour ist abgesagt. Dann hast du gesagt, oh Mist, und aber gleichzeitig gemerkt, ach nee, eigentlich ganz gut.
Genau, so ein Effekt hat das, genau. Also einerseits, am Anfang war es natürlich noch shocking, aber nachdem die Absagen sich dann so total gehäuft haben, habe ich es dann irgendwann einfach nur so als Schicksal angenommen und mich damit arrangiert, und dann war ich eigentlich dann immer ganz erleichtert.
Wir gehen jetzt mal davon aus, irgendwann in diesem neuen Jahr, das sagen wir jetzt einfach mal so hinaus, bekommen wir als Gesellschaft Corona irgendwann in den Griff. Unser Leben wird sich wieder verändern. Wie behalten wir die positiven Neuerungen, die es eben im Kleinen vielleicht auch gegeben haben mag, dann bei uns? Das ist die Frage, die wir haben, und die geht an Tilman Bem, Coach und Konfliktberater. Hallo Tilman.
Hallo. Grüße dich, Utz.
Wie kann sich denn Lisa erhalten, da weniger Druck zu haben? Wie kann sie das vielleicht auch in eine andere Welt rüber retten?
Ja, sie könnte sich also einfach nochmal erinnern, gucken nochmal, wie wichtig war mir das, und dann auch nochmal gucken, was für Emotionen waren dahinter. War sie erfreut, war sie glücklich, war sie, weiß ich, was dann noch kommt irgendwie, und sich das vielleicht am besten mal aufzuschreiben, wie war das damals? Was war mir wichtig in der Zeit? Wie habe ich mich in der Zeit gefühlt? Um dann, wenn es später wieder, ja, Anführungsstrichen normal wird, zu gucken, hey, ich wollte doch damals war das so und so, und das würde ich gerne mit rübernehmen. Und dann anfangen, sich Ziele zu setzen, zu sagen, so, ich möchte das und jenes möchte ich mit rübernehmen. Dann jetzt nicht alles auf einmal, sondern immer so kleine Zwischenziele. Was wäre so das erste Ziel, was ich mir setzen kann dabei?
Was wäre denn da so ein erstes Ziel?
Da müssten wir Lisa fragen, ja.
Also was ich zum Beispiel angefangen habe jetzt während Corona, ist Meditation. Ne? Ich meditiere jeden Morgen jetzt 10 Minuten. Und das ist zum Beispiel was ich super gerne mit rübernehmen würde.
Eigentlich, weil du auf den Geschmack gekommen bist oder weil es dann so stressig war auf einmal, nee, an anderer Stelle?
An erster Linie, genau, also um eher so Stressrelief, also so ein bisschen, um ein bisschen wieder runterzukommen, auch von dieser Angst und so. Ne? Das ist, ich finde es ja auch eine existenzielle Bedrohung.
Ja, klar, diese Künstlerin.
Als Künstlerin. Und einfach um diese Gefühle wieder so ein bisschen loszuwerden von Stress. Und genau, das war eben so eine, da habe ich mir einfach angefangen, so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ganz normale Meditation auf YouTube einfach zu machen.
Nehmen wir mal einfach diese Existenzangst, die ist da, ne? Die war ja da irgendwie, als der erste Lockdown war. Was waren denn sonst für Gefühle, als du dir gehört hast, so Portugal wird abgesagt oder?
Na eben genau, als Portugal dann abgesagt wurde, war ich schon wieder ganz erleichtert, weil ich so dachte, ach, irgendwie ist ja auch schön, einfach mal zu Hause zu bleiben. Und wir sind halt jetzt als Paar die ganze Zeit, mein Mann ist auch Musiker, immer für die Kinder da und kochen den ganzen Tag und backen, und irgendwie ist halt auch, machen es uns halt sehr auch gemütlich. Ne? Und
also schön Familie.
Genau, Familie.
Und das bringt Freude, Erleichterung.
Ja, Freude, Erleichterung und einfach auch so eine gewisse, also die Hektik geht halt so ein bisschen weg. Genau. Ne? Es ist nicht mehr so, oh, das muss ich auch noch schaffen, sondern das ist eher so ein ruhiger Fluss, der so dahin fließt.
Da gibt es halt noch eine Methode, man könnte, das heißt so ein bisschen der Regentagbrief, ne? So, wenn es mir gut geht, mir das aufzuschreiben, was gerade gut ist, was ich damit verbinde, um dann an Zeiten, wo es wieder schlechter wird, den Brief dann rauszuholen, zu sagen, Mensch, damals war das so und so und das wollte ich mir doch erhalten und dann zu gucken, was kann ich dafür tun, um da wieder hinzukommen. Das wird nicht 1:1 sein, aber es wird bestimmte Sachen, wo ich denke, hier, die kann ich wieder nehmen und da muss ich auf mich aufpassen und die wieder verstärken. Wie zum Beispiel Meditation, manche machen Yoga oder ich zum Beispiel bin viel zum Lesen gekommen in der Zeit. Und das ist auch eine Sache, die ich mir erhalten möchte.
Aber wenn ich das richtig verstehe, dann haben wir uns alle jetzt auf das, was wir hier betrachten, ne, großartig innerlich nicht wahnsinnig verändert, sondern das Außen hat sich verändert. Ja. Und wir haben anders dann uns, na, wir haben anders gelebt in dem Moment. Jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, Tillmann, dann sagst du, halten wir das fest, was wir erlebt haben? Halten wir die Emotion fest? Gucken wir die an? Mhm. Und dann müssen wir uns aber an Tag X, wenn es wieder hektisch wird, über einen Weg klar werden.
Naja, dessen erinnern und den Weg kann ich mir jetzt schon, also mir Ziele setzen. Ne? Und sagen, also ich möchte das und das erreichen. Es muss konkret sein. Es ist nicht so, oh, ich möchte so sein wie im Lockdown damals irgendwie, sondern was ist das Konkrete? Ne? So, ich möchte entspannter sein. Ich möchte mehr für meine Familie da sein. Das heißt, dass andere Sachen nach hinten rutschen müssen. Ne? Was bedeutet das, mehr für meine Familie da zu sein? Das bedeutet Freude. Und das sich immer wieder zu vergewissern. Aha, gut, das möchte ich haben. Es war damals schön mit der Familie und das möchte ich langsam umsetzen. Und das ist ein Prozess, der dauert länger. Das schaffen wir nicht von heute auf morgen, aber sich immer dessen wieder vergewissern.
Vielen Dank, Tillmann Bemm war das, Coach und Konfliktberater. Schönes 2021 für dich und weil du Konfliktberater bist, noch eine kurze Frage. Wie ist die offizielle Regelung? Wie lange kann man sich frohes Neues wünschen, bevor es zu Konflikten führt?
Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Ich glaube, 14 Tage kann man das machen.
Okay.
Oder ich mache es, glaube ich, auch einen ganzen Monat. Warum nicht? Freundlich sein, finde ich, schadet nie. Und auch noch Ende Januar sich ein gutes neues Jahr zu wünschen, kann nie schaden.
Okay. Und wenn Sie irgendwie, wenn das zu Konflikten führt, verweisen Sie bitte auf Tillmann Bemm. Und wenn Sie, liebe Hörende, Fragen haben, vielleicht drückt ja auch irgendwo der Schuh, dann können wir das gerne hier für Sie klären. Schreiben Sie uns an +1@deutschlandradio.de. Lisa, wir nehmen uns jetzt Zeit für eine Geschichte. Die Geschichte der Woche. Erzählt wird sie uns von Marianti Milona, die uns jetzt aus Köln zugeschaltet ist. Hallo Marianti.
Hallo Utz. Hallo Lisa.
Wir sind uns noch nicht begegnet. Ich gestehe dir jetzt aber mal gleich ganz offen und frech, ich habe dich gegoogelt. Du bist Journalistin, du bist sogar eine preisgekrönte Journalistin. Und eine Sache, die finde ich sehr bemerkenswert, weil sie ein bisschen außergewöhnlich ist. Du hast auch ein Kochbuch herausgebracht.
Ah! Oh. Herrje, ja, das ist schon ewig lange her. 2001 war das und ich bin dazu so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, völlig unerwartet. In meinem Freundeskreis gab es einen Fotografen und der hat schon für diesen Verlag gearbeitet und hatte damals in dieser Reihe das Buch zu Spanien fotografiert und so. Und irgendwie war das auf so einer Party und dann habe ich gedacht, okay, ich traue mich jetzt einfach und frage den, wie das denn ist, ob der Verlag vielleicht so was auch im Fall von Griechenland vielleicht plant und vorhat. Und da meinte er, nee, aber ist eigentlich vorgesehen. Wir wollen ja diese ganze europäische Reihe irgendwie zusammenkriegen. Ja, und dann ist das irgendwie so gekommen. Aber ich habe dadurch ja auch ein bisschen wieder so die Liebe zu Griechenland und zu der Heimat bekommen und hatte die Möglichkeit, zum ersten Mal auch das Land komplett zu bereisen.
Also, deine Geschichte führt uns nach Griechenland. Du hast griechische Wurzeln.
Genau, ich bin als Tochter von griechischen Eltern in Thessaloniki geboren, also der zweitgrößten Stadt Griechenlands und berichte als Reporterin seit 20 Jahren aus Griechenland und über Griechenland, wenn ich dann auch hier bin. Und wie gesagt, also auch über die Geflüchteten, das ist das, was du da gelesen hast wahrscheinlich, aber sonst auch sehr viel über Kultur und aktuelle Ereignisse, gesellschaftliche Themen, Reisethemen natürlich auch viel.
Und du nimmst uns jetzt mit nach Griechenland, Marianti. Worum geht's denn in deiner Geschichte heute?
Also heute geht es um die Gisela aus Frankfurt, die ihr gesamtes bisheriges Leben aufgibt und auf eine kleine abgelegene griechische Insel zieht und das alles für eine Ferienliebe.
Es hat einfach vom ersten Moment an vibriert in mir. Ich glaube, das ist der Mann meines Lebens. Sehr wahrscheinlich war das auch sehr naiv, aber es war so eine große Liebe, dass ich es nie hinterfragt habe, ob das klappt oder nicht.
Ja, das ist also Gisela. Sie ist heute Ende 60, hat ein schmales Gesicht, braune Augen. Sie trägt eine schwarz umrandete Brille, damit man das so sich ein bisschen vorstellen kann, wie sie aussieht, und dunkelbraune kurze Haare, und ist eine Frau mit unglaublich viel Energie, die gerne viele Menschen um sich hat. Gisela hat heute eine kleine Pension auf Samos. Samos ist eine nordägäische Insel, kurz vor der türkischen Küste. Und ich bin da gewesen wegen einer Recherche und habe zufällig bei ihr gewohnt. So haben wir uns dann eben kennengelernt und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Ich dachte sofort, das finde ich spannend, davon möchte ich erzählen. Denn als Griechin und Deutsche weiß ich, wie schwer es eben ist, in zwei Identitäten zu leben.
Wo legen wir los?
Also, wir gehen mal 40 Jahre zurück, 1982 ungefähr, ne? 40 Jahre. Gisela ist da Ende 20 und macht zusammen mit ihrer Mutter, ihrer Tante und einer Kollegin Urlaub in Griechenland.
Wir kommen mit dem Bus an und kurz vor dem Ort, sage ich, also als wir reinfuhren, nie im Leben halte ich es hier 14 Tage aus. Wie soll ich hier 14 Tage rumkriegen?
Was war denn da so komisch?
So einsam und so fad und auch ein bisschen armselig. Also wir haben halt abends auch kein Grün gesehen, nichts, kein Meer gesehen. Es war einfach, der erste Blick war erschreckend.
Ja, das war also Giselas erster Eindruck von der griechischen Insel Samos. Dazu muss man aber sagen, Samos ist zwar heute ein beliebter Ferienort, aber damals in den 80ern war das noch überhaupt nicht so. Also Gisela kommt im Ort Ireon an, das ist ein Dorf im Süden der Insel und damals noch ziemlich verschlafen. Es gibt ein paar Restaurants, einen kleinen Strand und ja, das war's. Und dazu ist auch noch Saisonende, also Ende September. Gisela ist, wie man sich vorstellen kann, sehr enttäuscht. Hätte man ihr gesagt, dass sie schon ein paar Monate später ihr gesamtes Leben dort verbringen wird, hätte sie das wohl für die verrückteste Idee aller Zeiten gehalten. Aber daran ist ja auch erstmal gar nicht zu denken. Ne? Denn Gisela und die anderen drei Frauen wollen einfach ein paar Tage Sonne tanken. Die erste Ferienwoche verläuft ohne große Highlights. Sie sind am Strand, baden und machen kleine Ausflüge. Aber in der zweiten Woche ändert sich alles. Zumindest für Gisela.
Meine Kollegin, die hat immer Hunger gehabt. Also habe ich gesagt, wir lagen am Strand. Habe ich gesagt, also in Gottes Namen, dann lass uns doch halt mal in diese Taverne da gehen. Da sind wir hingegangen. Reingegangen und da war der Kellner, damals habe ich der Kellner gesehen und oh, das ist er. Und wir haben uns hingesetzt an den Tisch und dann kam er sofort und sofort haben mich die Augen begeistert und diese sanfte Art und dieser Gang, so schwebend. Ich bin ins Hotel gegangen, habe zu meiner Kollegin gesagt, ich glaube, es hat mich erwischt.
Wow. Ganz ordentlich
nicht
sogar.
Schlecht. Ja, also das ist der Moment, an dem Gisela Marco kennenlernt, die Liebe ihres Lebens. Marco ist ein junger Grieche und ihm scheint es ähnlich zu gehen wie Gisela, denn er kann den Blick eben nicht von ihr wenden.
Kennst du solche, ganz kurz, entschuldige bitte, Lisa, ich meine über dich, deine Begegnung mit deinem jetzigen Mann gelesen zu haben und dann stand er da. So eine Schilderung. Kann das sein, dass du sowas ähnliches...
Ja, ehrlich gesagt schon.
Also ja, dann stand der da.
Ja, ich habe den gesehen, also es war auch ein bisschen so ein Ding. Der ist, also mein Mann ist sehr, sehr groß und sehr rothaarig und hat so einen dicken roten Bart, der ist ja Däne und hat ganz lange rote Haare. Und ich habe den gesehen und es war auch so ein Ding, dass ich dachte, boah, der ist ja... Also der hat mich schon so richtig mitgerissen gleich. Ja.
Okay, schockverliebt.
Schockverliebt.
Marianti.
Ja, die deutsche Touristin und der einheimische Marco, ne, muss man jetzt sagen, verbringen ab diesem Moment dann auch jede Minute zusammen, die sie freimachen können.
Okay, es ging ihm also genauso.
Es ging ihnen genauso und das ist eben auch so diese Energie und diese Kraft, die dadurch natürlich auch freigesetzt wird. Das sind so Momente, die kann man sich eben vorher gar nicht ausmalen, ausdenken und man weiß aber unausgesprochen, das ist das und man will es unbedingt leben. Und Gisela erfährt dann, dass der Marco nicht nur der Kellner der Taverne ist, sondern eben auch der Besitzer. Und einen Abend kocht er nur für Gisela. Und an einem anderen Abend, was in Griechenland jetzt gar nicht mal so üblich ist, gehen sie zusammen aus. Tagsüber sind sie dann am Strand und also sie verbringen sehr viel Zeit zusammen, was so nicht unbedingt typisch ist für so einen griechischen Mann, aber wenn man verliebt ist, dann macht man eben alles. Und das Witzige dabei, Marco spricht ja kein Deutsch und Gisela kein Griechisch, aber die beiden Verliebten kommen ja auch ohne Worte ganz gut klar.
Und dann haben wir also eine wunderbare Woche verbracht und dann kam der Abschied. Da habe ich das hingestellt, also für mich, so traurig wie es ist, aber es ist ja nichts dran zu ändern. Ich habe diese Woche genossen und auf Wiedersehen. Was soll ich anderes machen?
Was soll sie anderes machen?
Naja, ne? Da gäbe es ja schon ein paar Optionen.
Das war jetzt erstmal ziemlich schnell, ne? So wie es losging, so schnell schien das dann auch wieder vorbei. Mhm. Und für Gisela ist dann auch klar, in dem Moment jedenfalls, der Abschied ist endgültig. Sie werden sich nicht wiedersehen. Denn es gab ja da noch was, was Gisela Marco nicht erzählt hat.
Mein Leben in Deutschland war nett, ruhig.
Was hast du eigentlich gemacht?
Ich war Arzthelferin in Deutschland, verheiratet. Damals dachte ich glücklich.
Ui.
Ui, ui, ui.
Ich dachte
das wird ja
glücklich.
Immer pikanter.
Also, ihr habt es gehört, Gisela ist verheiratet. Sie hat in Deutschland einen Ehemann. Und ihre Urlaubsromanze mit dem Griechen Marco passte natürlich überhaupt nicht in ihr nettes, ruhiges Leben in Deutschland. So fährt sie also ab, ohne Marco zu versprechen, dass sie in Kontakt bleiben. Nicht mal eine Telefonnummer hat sie hinterlassen.
Und dann bin ich nach Hause gefahren. Am Flughafen stand mein Mann und zu ihm habe ich gesagt: Hallo, ja, es war toll. Es hat sich etwas verändert zwischen uns. Was, weiß ich noch nicht, aber ich lasse mich scheiden.
So überraschend Giselas Ansage am Flughafen natürlich ist, so ganz von ungefähr kommt ihr plötzlicher Entschluss, sich scheiden lassen zu wollen, aber nicht. Denn so richtig glücklich ist Gisela nicht mit ihrem Ehemann.
Der hatte nur einen Fehler. Er hatte nebenbei noch einige andere Frauen. Was mich anfangs nicht gestört hat, weil ich gedacht habe, nichts ändern, denn du hast einen ganz guten Lebensstandard. Das hältst du aus.
Okay. Mhm. Okay, das klingt jetzt etwas kalkuliert, muss
ja,
man
so
sagen.
Ja, so abgeklärt, ne? Mit Ende 20.
Ja.
Schon
ja.
Gar keine Ideale mehr.
Waren,
Gisela, was
waren
ist
die
los?
80er so schlimm?
Naja, das ist natürlich eine ganz individuelle Geschichte. Ne? Wie, jeder nimmt das anders wahr und je nachdem, aus welchem Milieu du kommst, in welcher Situation du hineinwächst, denke ich mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Frauen damals eben auch so war, vielleicht auch heute, dass man eben so ein Leben hat und man arrangiert sich und möchte da gar nicht groß viel verändern. Es sei denn, es passiert dann eben so etwas, so ein Knaller. Ne? Und nach Griechenland und der Begegnung mit Marco ist Gisela dann klar, dass sie es in ihrer Ehe doch nicht länger aushält und sie will die Scheidung, wie wir gehört haben. Und ein paar Wochen später bekommt sie einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung, H. Marco, ihre Urlaubsliebe von Samos.
Moment mal, aber wie kommt denn jetzt Markus an, ich muss ja dazu sagen, an die Festnetznummer von Gisela?
Ja, also Marco hat ihre Nummer nämlich dann doch rausgefunden. Es gab da eine Frau, die sie Gisela kennengelernt hatte im Urlaub und die ist dann zeitweise auch mit ihr in dieser Taverne gegangen. Und als der Marco, also als Gisela dann weg war, hat Marco mit diese Frau angesprochen, hat gesagt, sag mal, wer war denn das, diese Frau, ne? Und so, jedenfalls erzählte mir Gisela das so. Sie hat dann sozusagen das vermittelt, die Nummer weitergegeben. Mhm, also Marco findet die Nummer raus, ruft an und beiden ist dann klar, sie wollen sich wiedersehen.
Aber die könnten noch gar nicht miteinander reden, weil sie beide die Sprache nicht konnten.
Das ist ein sehr intelligenter Einwand, Lisa.
Wie geht das?
Ja, wie geht das? Ein paar Brocken hier, ein paar Brocken da, vielleicht auch ein bisschen Englisch. Und so verabreden sie sich für die Weihnachtszeit in Griechenland und verbringen 2 Wochen in einem Apartment hoch über den Dächern von Athen. Und davon schwärmte die Gisela die ganze Zeit. Also das war dann so was Absolutes, dieses über den Dächern von Athen. Mhm. Und 2 Monate später kommt Marco nach Deutschland und lernt dann gleich auch Giselas Eltern kennen. Also es geht dann alles irgendwie schnell.
Wunderschön, romantisch und herrliche 14 Tage. Nach diesen 14 Tagen habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich werde nach Griechenland kommen.
halbes Jahr, nachdem Marco und Gisela sich kennengelernt haben, ist klar, die beiden wollen zusammenleben. Und es gibt auch keine Diskussion darüber.
Aber die Option, die Diskussion, genau, das wollte ich gerade fragen, ja. Die findet nicht statt.
Sondern die findet nicht statt. Also irgendwie, Marco hat ja seine Taverne, der ist da etabliert und Gisela scheint flexibel. Offenbar ist da die Liebe, verleiht die Liebe Flügel. Sie geht zu Marco nach Griechenland, auf die Insel, über die sie ja vor ein paar Monaten noch gesagt hat, dass sie es keine 14 Tage dort aushält. Ne? Ja, und in Frankfurt kündigt sie dann ihre Stelle in der Arztpraxis, leitet die Scheidung von ihrem Ehemann ein und ein paar weniger Monate später im Sommer, kurz vor ihrem 31. Geburtstag, packt sie ein paar Sachen zusammen, nur das Nötigste und fliegt nach Samos.
Was war deine Vorstellung von Beziehung hier? Was hast du dir ausgemalt? Wie würde das ablaufen?
Naja, für mich war jedenfalls klar, dass ich dem Marco in der Taverne helfen werde. Und dass ich dann Toiletten putzen musste oder auch in der Küche arbeiten, da habe ich keine unangenehmen Gedanken verschwendet. Das war selbstverständlich für mich.
Ja. Okay, ja. Wenn das so ist, was war denn dann diese Superlative hier? Was war denn dieses...
Nur die Liebe. Nur die Liebe.
Süß.
Klingt schön, ja, eigentlich.
Ja, wisst ihr, ich habe dann einfach auch so gedacht, es ist völlig klar, ich will das Leben. Das ist so stark.
Ich finde es ja auch total interessant, dass dieser Mann sich eben dem auch so hingegeben hat, ne? Weil das ist ja, also ist ja auch ein Schritt aus so einer relativ kleinen, auf so einem eher kleineren Background und vielleicht auch mit orthodoxem Hintergrund oder so und dann eine geschiedene Frau auch dann zu heiraten und so, das sind ja auch nochmal, also ist ja auch für ihn wahrscheinlich ein echt großer Schritt gewesen, ne? Aber anscheinend haben die das irgendwie so einfach so überflogen.
Ja, Lisa, das hast du, glaube ich, ziemlich gut erkannt. Man muss sich ja dann auch klar machen, was dieser Umzug erstmal für Gisela bedeutet, ne? So aus ihrer Perspektive, ne? Sie ist in Deutschland, sie hatte eine gut bezahlte Arbeit in der Arztpraxis und auf Samos würde sie eben in der Taverne helfen und Kellnern, Küche, Toilette putzen und so weiter. Und in Deutschland hat sie ihre Familie und ihren Freundeskreis, ja? In Griechenland kennt sie eigentlich nur Marco. Und sie spricht ja auch noch kein richtiges Griechisch. Und in Deutschland hat sie in einer Großstadt gelebt und ein recht urbanes Leben geführt. In ihrer Freizeit haben ihr Mann und sie halt alles Mögliche unternommen, Tennis gespielt, sind viel ausgegangen und so. Aha. Und Gisela war eben eine unabhängige Frau und konnte sich alles leisten, was sie wollte. Und dann kommt sie, muss man sich ein bisschen zurückdenken, Anfang der 80er nach Samos auf diese kleine, verschlafene Insel, wo es außer Fischerei und Tourismus damals noch nicht viel gibt.
Und Tourismus wahrscheinlich auch nur im Sommer?
Ja, ja, genau. Und sie zieht dann in so ein Land, wo, ne, wie Lisa auch sagt, es ist eine ländliche Region, in der eben Tradition und Religion und Familie großgeschrieben werden. Wo man zum Beispiel als Frau, das fand ich sehr einprägend, was sie mir erzählt hat, nur in Rock in die Kirche darf. Ja? Und der Mann die Einnahmen und Ausgaben der Familie verwaltet. Und das ist oft in diesen kleinen Gemeinden immer noch so, bis heute.
Ich habe es einmal erlebt, da wollte ich in einer hiesigen Firma zwei neue Türen bestellen und kaufen. Und da sagten die gleich zu mir, schicken Marco vorbei. Ich habe gesagt, wieso soll ich den Marco vorbeischicken? Ich kaufe doch die zwei Türen. Ja, aber das muss doch der Marco entscheiden. Und da habe ich gesagt, du hör mal zu, ich habe schon mal allein ein Auto gekauft. Da werde ich doch jetzt vielleicht mal zwei Türen kaufen können.
Hast du es hinbekommen?
Nee, ich glaube, der Marco ist vorbeigegangen.
Musste sie sich dann anpassen an die, da ist das wahrscheinlich umliegende, die umliegenden Strukturen waren einfach in der Überzahl und stärker, ne?
Sie war ja trotz, das finde ich das Spannende an Gisela, auf der einen Seite unglaublich Also so kehrt sie auch heute noch diese Unabhängigkeit und diese Stärke. Und das ist das, was ihr hilft, eben auch immer noch dieses Leben auf Samos weiterzugehen. Und auf der anderen Seite die Liebe, was die Liebe zu verändern vermag. Ja, also sie hat sich dann, das kommt jetzt so oft gar nicht rüber in diesen O-Tönen, aber sie hat sich dann auch in vielen Dingen eben auch aufgrund dieser großen Liebe dann auch so ein bisschen zurückgestellt. Ne? Und so war das, als sie dann eben auch damals nach Samos zieht, zu dieser Zeit in den 80ern. Und dafür ist sie aber eben über beide Ohren verliebt. Und kurze Zeit später, schwanger. Ein Jahr nach ihrem Umzug nach Samos kommt ihr Sohn auf die Welt und jetzt geht's weiter. Die beiden nennen ihn Philipp oder viel besser gesagt, Gisela nennt ihn Philipp.
Und so wie es habe ich auch gleich klargestellt, dass der Philipp bestimmt nicht Manolis heißen wird, weil ich den Namen nicht mag, weil wir ungefähr 100 in der Familie haben. Und wenn er mit einer Deutschen verheiratet ist, muss er sich auch ein bisschen, und das muss er auch seinen Eltern beibringen. Und so habe ich gesagt, ich hätte gern einen Namen, der hier schön ist, dort. Und so war es der Philipp.
Und das kam wie bei Marco an?
Ja, ich denke, dass der Marco natürlich auch versucht hat, diese große Liebe, die er empfunden hat zu dieser deutschen Frau und natürlich seine Hingabe zu der griechischen Familie als Sohn griechischer Eltern. Er hat versucht natürlich auch so eine Balance zu halten, ne? So ein Gleichgewicht zu halten. Aber Namen für Kinder sind ja auch in Deutschland, ne, zwischen Paaren immer so eine Sache. Im Fall von Marco und Gisela hat das noch eine ganz andere Dimension. Denn in Griechenland ist es in vielen Familien ja noch bis heute Tradition, dass der erstgeborene Sohn den Namen des Großvaters väterlicherseits bekommt. Und das wäre eben Manolis gewesen, so heißt der Vater von Marco. Aber mit einer griechischen Frau wäre das ja auch keine Diskussion, hätte es da überhaupt keine Diskussion gegeben. Gisela setzt sich durch, dass ihr Sohn Philipp heißt. Immerhin ist ja auch ein griechischer Name, Königsname. Und es gibt auch andere Bereiche dann, in denen es zwischen den beiden, also zwischen Gisela und Marco, knirscht. Und auch schon mal richtig kracht. Als die beiden heiraten wollen, kommt das heikle Thema Religion auf den Tisch. Marco ist wie 98% aller Griechen griechisch-orthodox und auch sehr fromm. Gisela ist evangelisch. Und für eine kirchliche Trauung hätte sie sich umtaufen lassen müssen.
Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich bin evangelisch, geboren, war mein Leben lang, hab's so gelernt. Und aus welchem Grund soll ich mich umtaufen lassen? Und dann womöglich lässt sich mein Mann scheiden und dann stehe ich mit der Religion da. Darunter hat er sehr gelitten.
Sie bleibt also stur bei diesem Punkt, so klingt es auf jeden Fall.
Mhm.
Kommt es denn dann trotzdem zur Hochzeit?
Zur standesamtlichen Hochzeit. Mhm. Die heiraten, aber eben nicht kirchlich. Und was in den Augen vieler Griechen damals überhaupt keine richtige Hochzeit ist. Das, ne?
Da würde ich jetzt auch denken, ja.
Ja, also standesamtlich ist zwar offiziell, ist man verheiratet nach griechischer Gesetzgebung, auf jeden Fall, mit allen Rechten. Aber auf dem Land ist das dann noch irgendwie nicht wirklich angesehen. Also man muss schon diesen Gang zur Kirche getätigt haben. Ne? Und so haben wir also in dem Fall die Religion, wir haben das Essen, wir haben Familie und die Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Ne? Also alles Bereiche, wo große kulturelle Unterschiede zwischen den beiden gibt. Aus Marcos Perspektive ist Gisela teilweise sehr stur und macht Dinge, die man einfach nicht tut in der griechischen Gesellschaft. Und Gisela, die sich in so vielen Bereichen anpassen muss, empfindet das Ungleichgewicht einfach als ungerecht.
Wie geht das denn weiter mit denen? Also es klingt ja so, als hätten die also an allen Ecken so ein bisschen Schwierigkeiten mittlerweile.
Ja, aber ihr habt es eben ja schon ein bisschen erwähnt. Das ist, macht ja auch ein bisschen so das Salz in der Butter, ne? Es ist nie langweilig. Es ist immer spannend. Und natürlich, das sind so, wir erzählen heute diese herausragenden Momente, ob sie jetzt positiv oder negativ sind. Aber es ist eben so, dass trotz dieser ganzen Konflikte das Leben auf Samos ja für die beiden als Paar weitergeht. Und mit der Zeit spricht Gisela ja auch immer besser Griechisch Und Marco baut der kleinen Familie, wie sich das für so einen Mann gehört, eben dann auch ein Haus. Und wie das in Urlaubsgebieten ganz oft ist, plant man gleich auch ein paar Gästezimmer mit ein. Also haben die beiden zusätzlich zur Taverne auch eine Pension, die Gisela dann hauptsächlich übernimmt und also die Aufgabenbereiche dort. Und die Pension läuft von Anfang an sehr gut. Gisela gefällt die Arbeit. Und nach 5 Jahren bekommt die kleine Familie sogar Zuwachs. Giselas Tochter Francesca, die ist nach der Mutter von Marco benannt. Dann Francesca kommt auf die Welt. Aber dann, so nach 10 Jahren, passiert etwas, womit Gisela dann überhaupt nicht gerechnet
hat. Ganz kurz, Marianti, nur weil du jetzt mal so gesagt hast, nach 10 Jahren, wo sind wir jetzt ungefähr? Wie lange geht diese Geschichte jetzt schon mit den beiden?
Naja, die geht so von Anfang der 80er bis Mitte der 90er.
Da sind wir jetzt gerade.
Genau.
Okay.
Da erzählt ihr Marco auf einmal, er möchte umziehen. Er will weg von der Insel Samos auf eine andere Insel und die heißt Agathonisi. Da kommt er und seine Familie ursprünglich her. Und Gisela, die ja für Marco schon nach Samos gezogen ist, ist total vor dem Kopf gestoßen.
Ich kann nicht erklären, warum ich Agathonisi nicht mag. Ich mag es vom ersten Moment an nicht. Zweisamkeit war da auch nicht. Also irgendwo muss ich dann in irgendeinem Kabuff, das für die ja nicht so schlimm ist. Aber hier, wenn jetzt Leute von seiner Familie gehen, ich würde ihm Kabuff unterbringen, da wäre er, ne?
Kabuff, ich verstehe nur Kabuff.
Kabuff, Kabuff.
Ja, wisst ihr, was ein Kabuff ist?
Ja, das ist eine Abstellkammer eigentlich.
Ja, ne? Genau. Ich musste da aber nochmal nachgucken, was das genau ist. Aber es ist halt so, ne? Das ist, ich habe diese Insel dann auch besucht, weil ich sie mir angucken wollte. Und das ist da leben die Familien ja oft noch traditioneller. Das heißt, es hat nicht jeder ein eigenes Haus, sondern es gibt das Haus der Eltern, beziehungsweise jetzt der Schwiegereltern von Gisela und da müssen dann, wenn alle da sind, eben auch alle unterkommen. Also Gisela ist das Leben auf Marcos Heimatinsel einfach zu beengt, erzählt sie. Ne? Und auf Samos haben die beiden ja ein Haus für sich und die Kinder.
Ja, gibt es denn irgendeinen Grund dafür, dass Marco jetzt auf einmal diese Entscheidung trifft? Weil eigentlich ist er doch, Entschuldigung, angekommen.
Ja, man kommt ja bekanntlich nie so ganz an. Und es ist ja so, es ist ja nicht weit weg von Samos, ne? Und sein Traum ist immer gewesen, ich möchte da was aufbauen, ich möchte was für meine Insel auch tun, nicht nur auf Samos. Samos ist ja halt die große Touristeninsel, aber Agathonisi sollte ja mit der Zeit auch ein bisschen touristisch ausgebaut werden. Mhm. Und da wollte er auch einer der Ersten sein, der sozusagen das für seine Insel eben anbietet. Aber auf Agathonisi müssen sie eben, wenn sie da sind und wären, mit den anderen Familienmitgliedern im kleinen, engen Haus der Schwiegermutter zusammenwohnen. Und so sehr sie sich auch von Marcos Familie, also Gisela, geliebt und respektiert fühlt, ist es ihr oft zu eng. Sie hat das Bedürfnis nach mehr Individualität, sie will mehr Freiheit und auch mehr Selbstbestimmung als Paar, ne? Also nicht allein die Identifikation durch die Familie. Dazu kommt dann, dass Agathonisi eine noch viel kleinere Insel ist als Samos. Also da gibt's, ich habe es mir angeschaut, ein paar Hügel mit 3 kleinen Ortschaften und nur 180 ständigen Einwohnern. Es ist sehr karg. Und Gisela ist das einfach zu abgelegen. Kann man verstehen. Sie kann sich ein Leben dort überhaupt nicht vorstellen, wie sie sagt, und hofft, dass Marco sich vielleicht ja dann doch anders entscheidet.
Ich habe aber damals nicht mitrechnen können, dass es ihm so ernst ist und dass er dann da angefangen hat zu bauen und gesagt hat, das macht er für seine Insel, er will seiner Insel was zurückgeben.
Ja, Giselas Abneigung gegenüber Agathonisi ändert dann eben auch nichts an Marcos Entschluss. Er beginnt dort zu bauen, ein kleines Apartment-Hotel mit einem kleinen Restaurant. Und Gisela bleibt auf Samos und führt dort die Pension weiter, was ihr auch weiterhin viel Spaß macht, bis sie krank wird.
Ja, wenn du so willst, war es ein gutartiger Hirntumor. Ich war 4 Monate in Deutschland. Sehr wahrscheinlich vielleicht hat sich auch mein Charakter dadurch verändert. Jedenfalls wurde mir das dann immer von seiner Seite her gesagt. Ich musste dir alles neu lernen, vom Sprechen, vom Lesen, vom Gehen, alles. Und dann hatte ich natürlich auch wieder Schwierigkeiten mit der griechischen Sprache. Und wer weiß, was sich verändert hat.
Also Also bei Gisela ein riesiger Einschnitt durch diese Erkrankung. Krass. Gutartiger Hirntumor, habe ich jetzt verstanden. Und Marco baut dann in der Zeit trotzdem weiter? Oder wie läuft das?
Ja, also er, die Pläne behält er weiterhin bei. Ja, er baut dann weiter. Aber erstmal begleitet er sie zur OP nach Deutschland. Die gehen nach Deutschland. Und als alles vorbei ist, unternimmt er mit Gisela sogar eine Reise zur Pilgerinsel Tinos. Wir haben ja gesagt, er ist religiös und er will dort in der berühmten Kirche der Heiligen Mutter Gottes sich für ihre Genesung, für Giselas Genesung bedanken. Und trotzdem fühlt sich Gisela von ihm dann im Laufe der Zeit aber alleingelassen. Denn trotz allem baut Marco, wie gesagt, er baut dann weiter auf Arethonisi. Die Eröffnung findet erst viel später statt, nämlich 2012. Aber man muss, oder das war ja jetzt, wir sind ja noch bei 1995 ungefähr. Gisela muss nach der OP wieder ganz von vorn beginnen und nebenbei die Pension auf Samos weiterführen und sich um den Haushalt und die Kinder kümmern. 25 Jahre ist das her. Und seitdem hat sich für Gisela eben nochmal alles komplett geändert.
Ich habe nie damit gerechnet, dass die Liebe zu seiner Insel eines Tages siegen wird. Ich habe immer zu meinen Freundinnen gesagt, mein erster Mann hatte viele Geliebte, mein zweiter hat nur eine. Aber die hat letztendlich gesiegt, denn da ist er hingegangen auf die Insel.
Ja, Gisela lebt heute auf Samos. Marco auf Agathonisi.
Wir sind jetzt nicht am Punkt, uns scheiden zu lassen, aber wir leben getrennt. Wie in den schönen Satz, den eine Freundin gesagt hat, naja, ist doch nicht so schlimm. Manche Menschen haben getrennte Schlafzimmer, ihr habt getrennte Inseln.
Finde ich schön.
Ja.
Ja, schön, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das so schön finde, in der Praxis getrennte Inseln zu haben.
Aber ist sie denn jetzt ganz glücklich, diese Gisela? Also hattest du den Eindruck, dass sie so mit sich und ihrem Leben ganz zufrieden ist?
Also es ist mal so, ja. Also sie verbringt ja den Winter jetzt allein auf Samos. Irgendjemand von euch beiden hat das eben gesagt. Das ist ja, kann ja im Winter ganz schön einsam werden dort, ne, auf so einer Insel. Der Sommer ist relativ schön. Da hat sie eben Gäste, sehr viele aus Deutschland. Bis jetzt in dem Corona-Jahr war natürlich alles sehr schwierig und da hat sie eben wenig Kunden gehabt, wenig Gäste. Aber es ist so zwiegespalten, hatte ich den Eindruck. Also Marco und Gisela, die sehen sich ja jetzt auch nur sporadisch und dann meistens nur, wenn der Marco nach Samos spontan vorbeischaut, unangemeldet. Und ein, zweimal fährt dann auch Gisela rüber nach Agathonisi, so für einen Tag. Also nicht lange, sagt sie immer, betont sie immer, sie möchte nicht lange, um die Tochter und die Enkelkinder dort zu besuchen, die inzwischen auch dort leben.
Die große Liebe ist leider ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich habe neulich auf einen griechischen Spruch gehört, mir negri agabi senine panda osanatos.
Eine tote Liebe bedeutet nicht immer den Tod, heißt der Spruch übersetzt. Und so ganz hat Gisela ihre große Liebe, scheint's zu Marco, auch noch nicht aufgegeben. Außerdem ist noch eine weitere Liebe hinzugekommen.
Also ich muss sagen, es gibt unglaublich viele Sachen, die mich hier in Griechenland stören. Aber das Leben ist lebenswerter. Und deswegen bin ich hier. Ich war letztes Jahr eine Woche in Deutschland und habe immer nur gedacht, oh Gott, wann ist es vorbei? Wenn ich hier in Samos bin, atme ich einmal durch und denke, mein Gott, wie liebe ich diese Insel.
Das ist ja eigentlich ein sehr persönlicher Abschied von Gisela an dieser Stelle.
Ja.
Ja. Und was ich ja großartig finde, ist, dass sie eben also zu den Frauen gehört, die in den 80er Jahren den Mut hatte, wirklich zu sagen, ich probiere es, ich mach das. Echt, und so war. Zu ihren Gefühlen gestanden hat, ja.
In diesem Sinne grüßen wir ganz lieb Gisela von dieser Stelle aus und dich natürlich auch. Vielen Dank, Marianti.
Ja, ich danke euch auch ganz herzlich.
Und wir werden Ihnen das ganze Jahr Geschichten wie diese erzählen aus dem Leben. Und wenn Sie uns eine Geschichte vorschlagen wollen, die zu erzählen sich lohnen könnte, dann schreiben Sie uns doch an +1@deutschlandradio.de. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Die Sängerin Lisa Bassange ist mein +1 heute hier. Jetzt haben wir uns gerade den Lebensweg von Gisela angehört. Da ist ja einiges für sie persönlich richtig gelaufen. Es gab so Highlights, 2 Wochen über den Dächern von Athen. Und anderes ist nicht so gelaufen. Das sind ja immer so Bilanzen, die man zieht oder ziehen kann. Und die Perspektive, auf was das Gelebte dann eigentlich war, gut, schlecht, das ändert sich ja auch mal. Als wir uns vor der Sendung getroffen haben und ich so ein bisschen einfach, weil wir uns ja wirklich lange nicht gesehen haben, also gefragt, ja, wie geht's eigentlich? Und dann kamen wir irgendwie drauf. Dann meintest du an einer Stelle nur so, Corona und Midlife Crisis, das sei wirklich Mist. Bist du gerade dabei zu bilanzieren?
Also ich hatte auf jeden Fall zu Anfang des ersten Lockdowns, da hatte ich eine ziemlich harte Zeit, wo ich echt nochmal ganz schön so ins Bilanzieren geraten bin und dachte, oh Gott, also was war jetzt eigentlich bis jetzt? Ne? Wo ich so ein bisschen geguckt habe, unterm Strich, was ist jetzt mein Leben bis jetzt gewesen? Und also ja, weil durch diesen erzwungenen Hiatus, also diese Pause, diese Zwangspause irgendwie, ja, ist man dann sowieso so ins Grübeln gekommen, oder ich zumindest. Und das war, genau, ich habe dann viel darüber nachgedacht, was Leben eigentlich ist und diese ganzen Sinnfragen und irgendwie, ja, kam das dann gleichzeitig mit dem ersten Lockdown und da habe ich das dann mal gedacht. Da dachte ich irgendwie, nee, das ist doch echt ganz schön kacke irgendwie jetzt so mit 40, Mitte 40 zu sein. Also das gleichzeitig mit dieser Pandemie sozusagen uns unser letztes Stück Jungsein noch so ein bisschen genommen wird, weil wir jetzt, und wenn wir dann da rauskommen, dann sind wir dann wirklich alt, so ungefähr. Also so ein Gefühl war das dann. Aber ich muss sagen, jetzt mit dieser Aussicht auf eine neue Wohnung zum Beispiel und mit dieser Aussicht, dass es so weitergeht, bin ich eigentlich gar nicht mehr so in diesem Midlife-Crisis-Thema drin. Mhm. Ich denke jetzt irgendwie gerade so, ach, ich mache einfach weiter und das wird schon alles wieder.
Aber es klingt jetzt also, Existenzsorgen waren so ein bisschen vielleicht der Ausgang. War das auch die Überlegung, ach, was mache ich noch anderes oder was muss ich noch anderes machen, um jetzt klarzukommen? Oder,
ja,
oder war das nur ein kleiner Teil des Ganzen?
Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, also was man jetzt als Existenz sieht. Ne? Ob man jetzt sagt, das Geld wird knapp. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gemerkt habe, eigentlich hängt es gar nicht so sehr am Geld. Sondern mir ging es dann eher in diesen ganzen Fragen darum, was passiert künstlerisch noch? Und ich habe halt gemerkt, ich bin schon kreativ in ein totales Loch gefallen. Ich hatte einfach gar keine Ideen mehr und so, weil ich so mit so vielen anderen Sachen dann beschäftigt war irgendwie.
Das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an eine Szene, die vor ein paar Jahren war. Das war irgendwie so eine Begegnung, da hast du gerade hochschwanger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das war. Das ist so in der Wolke der Zeit, taucht das als Erinnerung bei mir auf. Du hochschwanger hast ein Konzert gegeben. Ich glaube, es war in Charlottenburg hier in Berlin im A-Train.
Ja.
Und war so wirklich so 8., 9. Monat. Und als das Konzert vorbei war, war dann Applaus. Und du hast so ganz trocken ins Mikro gesagt, danke, ich gehe jetzt gebären. Aber irgendwie wurde mir dann, also wird mir bei dieser Erinnerung auch klar, dass das für dich als Künstlerin ja irgendwie ja auch eine wahnsinnige Extraanstrengung sein muss, dann vielleicht auch noch 3 Kinder zu haben. Also ich glaube, für jeden Mensch ist vielleicht Elternsein anstrengend. Mhm. Ich habe nur dieses Vorurteil dem Künstlersein gegenüber, dass man da sozusagen so eine gewisse Sensibilität, sowas Schwingendes, so eine Offenheit sich bewahren muss, die man vielleicht zwischen Windeleimer, Butterbrot und Hausaufgaben machen eben nicht so gut einfach herstellen kann.
Ich glaube, es ist eben eine andere Art von Künstler sein. Ne? Man teilt, oder ich habe mich da teilweise auch schon sehr aufgeteilt, aber ich habe trotzdem immer diese Kunst oder die Musik so wichtig genommen, dass ich eben immer bis ran an den Geburtstermin ja auch auf der Bühne stand und eigentlich direkt danach
also
dann halt.
Das war ja kein Witz, oder?
Genau, nee, ich bin wirklich, also es war wirklich 2 Tage nach diesem Konzert ist das Kind geboren.
Ach so,
worden.
Das war so geplant. Das war jetzt mein letzter Gig. Ciao.
Genau.
Gegen Kreißsaal.
Ja. Und auch bei allen anderen Kindern und so war es immer so. Ich habe wirklich bis kurz vor der Geburt einfach gesungen und dann direkt danach halt auch weiter wieder nach 4 Wochen Pause oder so. Also ich glaube auch als Freiberufler und sowieso als Musiker hat man gar nicht, also stellt sich diese Frage gar nicht so, ob man jetzt mal noch mal ein halbes Jahr Urlaub will oder so. Weil ich habe das Musizieren halt immer so gebraucht, dass ich mir die Frage gar nicht gestellt hat.
Und wie organisiert man sich jetzt mal ganz basic gefragt mit 3 Kindern, wenn man auf Tour durch Portugal ist oder eben nicht?
Na, ich habe viel Familie hier in Berlin und das Gute ist doch, dass Andreas eben wirklich komplett jetzt um die Kleine sich kümmert eigentlich. Da bin ich gar nicht so am Start wie er. Also jetzt klar, mit Corona ist es sowieso so, dass wir beide ja gar nicht unterwegs sind. Aber wenn einer von uns unterwegs ist, dann kümmert sich halt der andere. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, dann kümmert sich meine große Tochter oder eine Babysitterin wohnt dann bei uns oder die Kleine geht dann zu meiner Mutter oder zu einer meiner Schwestern. Also da gibt es genügend Hilfe, das Dorf, ne? Das Dorf, was man braucht.
Es ist ja auch hilfreich, gerade vielleicht in Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen in einer Krise steckt oder sich Fragen stellt. Diese Kinder, die halten einen ja auf Trab, ne? Also ist jetzt die wachen halt morgens auf und dann geht halt der immer weiter. Genau. Es geht immer weiter. Aber wenn man sich parallel selber dann verortet und merkt, so, das geht hier immer weiter, dann, ich weiß nicht, ich kenne so diese Stimmung, dass man so sich überlegt, so, okay, diese Maschinerie lässt mir da gar keinen Raum, mich irgendwie neu zu entwickeln. Was du als Künstlerin aber vielleicht hin und wieder auch mal musst.
Ja, eben. Also genau, es gibt halt immer wieder Phasen, in denen man kreativ sein kann. Und ich finde, wenn man, oder bei mir ist es zumindest so, wenn ich gerade ein kleines Kind zu Hause habe, dann ist es eigentlich für ein paar Jahre erstmal so ein bisschen vorbei mit der Kreativität. Klar kann ich dann noch Konzerte spielen und Sachen abrufen, die ich drin habe, aber halt dieses ganze selber schreiben, auf Ideen kommen, komponieren und so, das tritt dann irgendwie immer erstmal so ein bisschen zurück.
Du hast ein Album vor gar nicht langer Zeit rausgebracht, das heißt Mothers. Da geht es um Künstlerinnen, also nur Frauen, die was Bedeutendes geschaffen haben. Es sind aber nicht, die haben jetzt nicht Kinder geboren, sondern die sind Mütter von ihrem Werk quasi gewesen.
Genau.
Und das aber finde ich irgendwie also interessant, weil du ja, also da, du bist ja die Mutter und du bist auch die Künstlerin.
Genau, aber in dem Fall habe ich mich dann eben zurückgezogen auf das Werk von anderen, weil ich zu der Zeit halt einfach noch gar nicht wirklich was komponiert hatte oder geschrieben hatte. Und eigentlich fand ich das so ganz schön als Idee eben, dass ich diesen weiblichen Geist so ein bisschen beschwöre und einfach auch nochmal so ein Licht drauf scheinen lasse auf die Kreativität von Frauen. Mich da selber aber als Künstlerin so ein bisschen zurücknehme und mehr halt in diese interpretatorische Richtung dann gehe.
Und wenn du diese Künstlerinnen dir anschaust, das sind ja also Billie Holiday und also große Namen sind dabei, hast du für dich dann irgendwie noch den Wunsch, zu einer gewissen künstlerischen Größe zu kommen oder bist du schon auf diesem, okay, ich habe mich jetzt auch für sehr viel Familie entschieden, das beschränkt vielleicht auch meine künstlerische Identität dann am Ende ein bisschen?
Ich glaube, also eigentlich denke ich, dass sich das schon Bahn bricht, ne? So ein kreativer Impuls. Und vielleicht ist es gut, wenn ich das Fenster jeden Tag irgendwie eine Stunde oder zwei aufmache und einfach warte, dass die Muse mich küsst und ich mich dann wirklich hinsetze und versuche, was zu schreiben. In dem Moment, wo ich nur der Familie diese große Wichtigkeit beimesse, ist es eben dann ist es schwierig. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich mir wirklich Zeit nehme dafür, wird es sich das auch wieder entwickeln. So. Also es liegt immer an einem selber, ob man kreativ sein kann oder nicht.
Ich hatte mal auch so ein bisschen so Midlife-Crisis-Episoden und da hatte ich dann so als Thema, was, wenn die witzigste Zeit oder die tollste Zeit meines Lebens eigentlich schon vorbei gewesen ist?
Oh ja, das kenne ich auch sehr gut.
Weil ich glaube, wir alle leben ja von dieser Idee der Bugwelle, dass es geht voran, irgendwie entwickelt sich irgendwo hin, aber das ist ja gar nicht so. Ne? Irgendwann mit 80 stehst du da und sagst so, mit 15 war es witzig, danach war noch 20 Jahre mit dem Hund rausgehen und eine lange Ehe.
Und dann war ich schon tot. Mann. Oh.
Beschäftigt dich das auch als Künstlerin oder auch als Mensch?
Ja, also das auf jeden Fall. Dieser Gedanke, dass vielleicht mir jetzt nichts mehr einfällt für den Rest meines Lebens, ist ganz oft sehr stark. Oder dass ich denke, ich bin zu alt, um noch irgendwas Cooles hinzukriegen oder so. Und und dieses Zurückblicken und denken, ach Mensch, es war eigentlich total super. Ne? Wenn ich so zurückblicke auf zum Beispiel, wie gut sich meine früheren Alben verkauft haben oder so. Ne? Und wie ich mich damals aber immer schon auch beschwert habe und rumgeheult und gesagt habe, ich habe gar nicht genug Erfolg, ich bin so schlecht, niemand findet mich gut. Wenn ich das aber jetzt sehe, ne? Ich war in 1000 Fernsehshows und irgendwie auf ProSieben und die Plattenverkäufe gingen irgendwie super und so. Und wenn man das jetzt so anguckt, im Nachhinein denkt man so, ey, worüber habe ich mich damals einfach eigentlich beschwert?
Also was nehmen wir mit?
Wir nehmen mit Carpe Diem.
Das ist so einfach am Ende.
So einfach ist es.
Okay, dann nehmen wir das jetzt mit. Mein Plus Eins ist die Sängerin Lisa Bassange. Liebe Lisa, warst schon fast das Plus Eins hier heute. Aber ich habe noch auf jeden Fall eine Frage. Du machst seit kürzerem Musik auch für Kinder.
Ja.
So ab etwa 4 Jahren etwa. Sind die für dich anders zu begreifen als Publikum, als Künstlerin?
Also Kinder sind wirklich das beste Publikum, was man sich nur vorstellen kann. Kinder haben diese super Gehirne und können deswegen total schnell alles mitsingen.
Die haben super Gehirne. Ja, ach so, genau, die lernen die Texte
Die lernen die Texte so schnell. Das heißt, also wenn ich ein Konzert mit meiner Band Eule und Leiche gebe, dann singen die Kinder, die im Publikum sind, immer alles von vorne bis hinten mit. Und ich merke aber auch, ich benutze auch Wörter, die jetzt für Kinder vielleicht noch gar nicht so verständlich sind. Aber ich gehe einfach davon aus, dass sie das dann ihre Eltern fragen können und so. Also
sie so emotional auch einfach verstehen.
Genau, ich limitiere mich da jetzt nicht total.
So, hast du mal ein Beispiel?
Also bei Tanzsalat singe ich zum Beispiel das Wort, da sage ich irgendwann gegen Ausbeutung und das Patriarchat oder sowas.
Oh ja, für Vierjährige.
Genau.
Das ist auch eine Hausnummer.
Ja, aber die singen das trotzdem total mit.
Fast gefährlich, ja. Aber auch ein bisschen schön.
Ich sehe mich da so ein bisschen in der Gripstheater-Tradition oder so, also einfach so linke Inhalte auch schön zu verbreiten in die junge Generation.
Das steht jetzt allerdings alles auch auf Pause gerade aktuell.
Natürlich. Ja, natürlich, ja.
Danke für deinen Besuch. Das war sehr schön, dass du hier warst.
Ich habe mich auch so gefreut, Urs. Es kann doch nicht, wir müssen uns bald wieder treffen.
In 25 Jahren wieder hier. Ich wünsche dir erstmal ein tolles Jahr mit viel Glück und vielen Gigs auf jeden Fall. Und das war die Plus 1 für heute. Schreiben Sie uns gerne, wann immer Sie wollen, plus1@deutschlandradio.de. Bewerten Sie uns gerne, wo immer das geht, wenn Sie denn möchten. In der nächsten Woche erwartet Sie hier Sonja Koppitz. Mein Name ist Urs Dreger. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Tschüss.